Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen oder schöne gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer Familienprogramm um die Adler Mannheim and All Things Hockey. Heute wird es weniger um die Adler Mannheim und mehr um All Things Hockey gehen, das schon mal vorweg. Und mit wem kann ich da besser drüber reden, weil wir reden heute, man kann ja auch sagen, als Vorschau auf die Löwen Frankfurt über die DL2 mit Oliver Eisenbart aus Freiburg. Hi Olli, schön, dass du da bist, freue mich sehr.
Ja, hallo Sven, ich freue mich auch, dabei zu sein heute.
Vorweg vielleicht mal ein Wort nochmal, ihr könnt uns gerne folgen, Eiszeit FM, auf den Social-Kanälen Blue Sky und Instagram. Wer uns unterstützen mag, kann das gerne tun, über PayPal, eiszeitfm@gmail.com oder eine E-Mail schreiben an eiszeitfm@gmail.com und dann kriegt er eine Bankverbindung oder sie eine Bankverbindung, wer dem das lieber ist. Ansonsten, ihr könnt auch Fanpost hinschreiben. Wir haben die Woche eine tolle Fanpost bekommen. Wir sind Armchair-Experts und besonders ich sei ganz gruselig an der Stelle. Herzliche Grüße. Haben uns sehr drüber gefreut. Ist ja auch eine Form der Aufmerksamkeit, dass sich da jemand Zeit nimmt und dann so eine E-Mail schreibt. Olli, bevor wir anfangen, müssen wir erst, wer es noch nicht weiß, es gibt da draußen noch Leute, die noch kein Foto mit dir gemacht haben. Was verbindet dich mit der DL2? Was machst du? Erzähl mal, warum habe ich dich eingeladen?
Ja, also was verbindet mich mit der DL2? Ich bin jetzt seit 2019 Kommentator beim EHC Freiburg. Früher bei Spray TV wurden die Spiele gestreamt, jetzt neu bei Spot Europe TV. Ich kommentiere die Spiele dort, bin aber seit 1990 Fan des EHC Freiburg. Also ich habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht, war schon in der Bundesliga mit dabei, als im Friedrichspark mit Pavel Groß und Jacek Blachter 8:1 verloren wurde gegen den MEHC damals. Aber ich war dann eben auch in der Regionalliga dabei, als man erstmalig auf Bietigheim traf und dann wieder in der DEL, als man sensationell die Eisbären mit 10 Toren besiegen konnte. Also viele Höhen, viele Tiefen mitgemacht. Jetzt hat man sich so ein bisschen etabliert in der DEL2 und deswegen ist das jetzt gerade aktuell auch so mein Spielgebiet und da, wo ich mich halt jetzt aktuell am meisten umschaue.
Wichtiger Hinweis direkt an der Stelle, du hast bei den Kollegen von Bulli einen DL2-Podcast, der einmal im Monat rauskommt. Kann man so, er erscheint einmal im Monat, oder?
So. Genau, also da wurden wir mal angefragt oder da wurde ich mal angefragt. Ich hatte vorher schon zweimal die Ehre, dort aufzutreten beim Bulli-Podcast, habe da so ein bisschen aus meinem Leben erzählt. Und dann kam die Idee auf, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt, die DL2 einfach immer wieder auch so ein bisschen in den Fokus rückt. Und ich konnte dann da meinen lieben Kollegen Alex Blattmann dafür gewinnen, der sich bei mir mit mir in Freiburg abwechselt, was das Kommentieren anbelangt. Und außerdem unseren guten Freund Stefan Gerhold, der bei den Kassel Huskies bei den Übertragungen den Kommentator gibt. Und da tauschen wir uns dann immer so ein bisschen aus, natürlich auch immer mit der einen oder anderen Häme gegenüber den anderen Teams. Ich musste das dann natürlich bitter schlucken in der vergangenen Saison, als man dann von Kassel gesweept wurde. Aber ja, also wir machen das alles sehr gern und schön, dass du jetzt auch drauf verweisest.
Also ich bin treuer Hörer, ich habe es ja schon öfter geschrieben. Tolles Format, wer sozusagen sportlich über die Entwicklung der DL2 informiert sein will, da bitte reinhören, große Empfehlung. Gruß auch nach Kassel an der Stelle an den Florian Hirtes, der nämlich der Geburtshelfer von Eiszeit FM war, muss ich nochmal sagen. Ohne dem sein technisches Know-how und Unterstützung es am Anfang nie geklappt hätte. Wo mir aber erst 3 Minuten vor der Sendung eingefallen ist, dass ich ihn hätte eigentlich natürlich dazu fragen können. Deshalb sorry Flo, wir holen es einfach nach. Du kommst irgendwann nochmal anders zu uns. Wenn Kassel dann aufgestiegen ist, machen wir das versprochen. Olli, worüber wir heute reden wollen, ist gar nicht so die sportliche Seite. Da verweisen wir tatsächlich eher an Bulli, an die Bulli-Sendung, sondern meine Idee war mal aus ich weiß gar nicht, wie viele in Mannheimer Eishockey so auf die DL2 genau schauen, da verfolgen, so ein bisschen auf die Entwicklung zu schauen. Jetzt, wenn wir mal zurückgehen, gehen wir mal 2019, hast du angefangen zu kommentieren. Da gab es noch keine Aufstiegsregelung, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nee, so viel ich weiß nicht, aber erwische ich mich gleich auf dem richtigen Fuß. Hundertprozentig sagen kann ich es nicht, aber es war auf jeden Fall bei weitem nicht so präsent, wie es jetzt ist und so deutlich und so klar dann auch von den Teams und von Seiten der Teams, ja.
Kaufbeuren hat noch in der alten Halle gespielt, Landshut hatte noch nicht die neue Halle, man kann es ja sehr breit, Heilbronn hat noch DL2 gespielt zu dem Zeitpunkt, da war ich genau. Dann auch ab und zu. Insgesamt, wie hast du es damals wahrgenommen? Dass du Gretzky gesehen hast, beneide ich dich sehr drum, aber ist eine andere Sendung für eine andere Sendung. Aber wie hast du so die Entwicklung damals wahrgenommen? Also wenn wir jetzt mal sagen wir 10 Jahre zurückgehen.
Ja, also es war einfach so, dass das ein gesicherter Unterbau war, aber man hatte halt schon sehr stark das Flair der zweiten Liga und auch wenig. Ja, diese Verbindung, die hat einfach grundsätzlich gefehlt. Also man hatte nicht den Eindruck, dass man, also das war wirklich so eine weite Entfernung zwischen DEL und DEL2. Ich kann mich erinnern, als ich dann 19 angefangen habe zu kommentieren, da war das in Freiburg zum Beispiel schon ein absolutes Highlight, dass der Peter Russell, der damals Nationaltrainer von Großbritannien war und damals dann auch mit der großbritannischen Nationalmannschaft bei der AWM erstmalig aufgetreten ist, dass der dann in die DEL2 als Trainer kommt, weil das weil das halt einfach doch nicht den Flair hatte, den sie jetzt in den letzten 4-5 Jahren dazu bekommen hat.
Also für mich war das immer so, jetzt mal sehr salopp formuliert, die zwei Spiele, die ich damals vor Ort gesehen habe, wie beschreibe ich es? Das war, du gehst halt hin, guckst ein Spiel und dann gehst du wieder heim, aber es hat so für mich so irgendwie der Überbau gefehlt. Es war von Spielern her ein bisschen so, dass du das Gefühl hattest, da drehen so manche nochmal ihre finanzielle Runde, so ein paar DL-Altspieler verdienen dann nochmal, weiß nicht wie viel gute, also tragen zumindest ihren Namen nochmal zu Markte und das war's dann so irgendwie, weil so auch so ein richtiger sportlicher Wettbewerb war für mich da auch schwer zu erkennen. Beispiel, ich war mal in Heilbronn und die haben das Spiel 6 gewonnen in Playdowns. Und gefühlt dachtest du, da muss jetzt die Halle durch die Decke fliegen. Da waren da irgendwie 2000 Leute, es war nicht besonders voll. Da war kaum Stimmung drin, auch nach dem Spiel, wo du dachtest, jetzt haben sie sich nochmal die Chance auf den Klassenerhalt geschafft oder gesichert. Im Halbfinale gegen Kaufbeuren oder so. Und da war kaum Feuer drin. Mhm. Und das fand ich damals ganz merkwürdig. Wir waren vor zwei Jahren beim Oberliga-Halbfinale gegen Hannover beim Spiel 1. Die Halle war ausverkauft, da hat es gebrodelt, da war alles da. Ist das vielleicht eine Entwicklung, die so insgesamt stattgefunden hat in den unteren Ligen, dass sich da jetzt mehr tut, als es früher der Fall war?
Also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass die unteren Ligen einfach dermaßen zugelegt haben, dass das mittlerweile, also merkt man auch, dass ich da ein bisschen in Begeisterung ausbreche, ja, dass das wirklich Highlight-Spiele sind. Stimmungstechnisch kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man jetzt eine Serie in den Playdowns gewinnt, einfach so dieses Durchschnaufen und glücklich sein, dass alles dann doch irgendwie ein gutes Ende gefunden hat, dann einfach überwiegt und man dann, das laugt einem tatsächlich auch als Fan oder auch als Kommentator dermaßen aus, dass es eine andere Stimmung hat, zumindest erlebe ich das auch so, als wenn man jetzt eine Playoff-Serie gewinnt und dann ins Halbfinale einzieht oder dann halt irgendwie da eine Besonderheit hat. Also ich glaube, die Playdowns, in den Playdowns den Klassenerhalt zu sichern, da ist eher so, da hört man die Steine plumpsen, aber der Jubel hält sich dann in Grenzen, weil letzten Endes hat man halt dann doch in Anführungsstrichen nur die Klasse gehalten.
Wie ist da eigentlich deine Sicht drauf? Es gab ja auch in der DEL, als dann wieder auf den Abstieg eingeführt wurde, die Diskussion darum, ob man Playdowns einführt. Und es hieß dann, vor allem, also Hauptargument zu sagen, in der DEL machen wir das nicht, war zu sagen, das Investment für die Gesellschafter ist zu groß und du brauchst eine Investitionssicherheit, weil da kann ja dann heißen, Platz 11 kann Abstieg bedeuten und nicht nur sozusagen Platz 14. Mhm. Bist du als Beteiligter, sagst du aus sportlicher Sicht, sind Playdowns total okay, wir kennen das so, es ist gewachsen, oder sagst du, eigentlich bist du der Hauptrundenletzte darunter?
Also ich bin schon jemand, der dafür ist, dass Playdowns stattfinden. Ich bin, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich einfach halt den sportlichen, die sportliche Seite eher sehe als die betriebswirtschaftliche. Es ist für mich schon ganz klar auch so, dass ich sage, das hat einen unglaublichen Reiz, das ist eine unglaubliche Anspannung auch, also nicht unbedingt positiv, aber es ist natürlich auch was einem fesselt. Es ist auch so, dass die Spiele dann oft auch nochmal sehr, sehr hohen Zuschauerzuspruch haben. Also, dass das auch für die Vereine dann eine gewisse wirtschaftliche Sache sein kann, wenn man dann halt eben den Klassenerhalt hält. Und ich weiß, dass die DEL2 für ihre Herangehensweise in Bezug auf die Playdowns in der Vergangenheit auch in der Kritik stand. Aber man hat sich da von Jahr zu Jahr ja Gedanken gemacht, wie kann man das dann auch optimieren. Und mit einer Regelung, die man jetzt im vergangenen Jahr hatte, dass man eben halt auch, was die Punkteabstände während der Hauptrunde zu berücksichtigen und dann eben entsprechend ein Benefit für die Teams zu haben, die halt eine gute Hauptrunde gespielt haben. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg gewesen. Hat trotzdem natürlich jetzt zum Beispiel in der vergangenen Saison die Konsequenz gehabt, dass die selber Wölfe, die mir auch so ein bisschen ans Herz gewachsen sind, weil andererseits sind es eben auch Wölfe und ich kenne da ein paar Leute in Selb, dann halt am Ende in der ersten Playdown-Runde mit 3-3 ausgeschieden sind. Also weil halt eben sie ein Spieldefizit hatten. Aber das ist, ich finde so im ersten Mal, wo man es eingeführt hatte mit dem Vorsprung, den man kriegt, das war nochmal sehr kritisch zu sehen. Aber jetzt mit, dass die Leistung eben auch honoriert wird, die während der Hauptrunde gezeigt wurde, damit hat man meines Erachtens das gut abgebildet und hat jetzt ja auch das nochmal für diese Saison bestätigt und sagt, wir spielen das wieder so. Und für mich gehört es dazu, weil letzten Endes dann halt da auch nochmal ein gewisser Wettbewerb reinkommt.
Teile ich übrigens diese Sicht, dass Teams dann einfach einen Spielvorteil haben und dass du sozusagen dann die Serie, dir reicht es nicht, sozusagen du brauchst dann einfach 4 Siege, um sozusagen die Serie zu gewinnen als Team, das sozusagen von unten kommt. Und man wertet ja auch nochmal die Hauptrunde auf. Du hast ja, das ist ja auch so ein Thema, was du in der DEL hattest. Also in der DEL hast du ja nochmal anders gehabt, dass Teams ab einem gewissen Zeitpunkt, als es den Abstieg noch nicht gab, dann einfach angefangen haben. Krefeld so als Paradebeispiel. Wer möchte sich an unseren Spielern denn bedienen bis April? Und du gibst natürlich auch der Hauptrunde nochmal eine andere Bedeutung. Da hat jedes Spiel dann nochmal einen Wert.
Ja, definitiv. Und ist natürlich auch dahingehend nochmal eine gewisse Sache, dass jetzt auch diese Grauzone verschwindet, in der halt dann für manche Teams schon 10 Spieltage vor Schluss irgendwie nach vorne nichts mehr geht und nach hinten nichts mehr geht. Okay, der Strich von 10 nach 11 ist nicht immer jetzt so viel Abstand und da kannst du dich dann schon auch immer noch was tun. Aber es gibt ja eigentlich immer Teams, die haben auf der einen Seite nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, haben andererseits aber auch nicht wirklich die Möglichkeit, dann noch in die Playoffs zu kommen. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war zum Beispiel Frankfurt in der vergangenen DEL-Saison ja auch so ein Team, das dann in Anführungsstrichen jenseits von Gut und Böse war und letzten Endes dann halt, ja, also dann verliert halt auch die Spannung in der Halle so ein bisschen an Besonderheit, meiner Meinung nach.
Aber wenn wir dann mal draufschauen auf die neue Saison, ihr habt die Düsseldorfer EG, der hat am Sonntag in Freiburg gespielt, die Düsseldorfer EG ist runtergekommen, Bietigheim ist auch wenn der so in der DEL mit leichtem, wie soll ich sagen, Schmunzeln gesehen wurde, als die Bietigheimer hochkam, ist eigentlich ein DL2-Urteam. Also sind seit vielen, vielen Jahren ein Top-Team gewesen. Du hast große, große Namen. Du hast einen Stanley Cup-Sieger mit Uwe Krupp auf der Trainerbank dazu bekommen. Da ist schon eine Strahlkraft reingekommen, wo man sich fragt, wo kommt das auf einmal alles her?
Also das ist auch was wir jetzt auch was ich schon in anderen Podcasts erwähnt habe, dass ich jetzt in dieser Saison das ganz extrem finde, dass eben auch ganz andere Dinge mal in den Fokus rücken, wie die Trainer, dass andere Dinge in den Fokus rücken, wie eben, dass eine DEG wieder in der zweiten Liga spielt mit den Steelers, also jetzt ganz unabhängig von Freiburg, was natürlich für Freiburg einerseits ein Top-Team in der DEL2 bedeutet und andererseits ein Team aus der Nachbarschaft, das dann halt auch mal an einem Freitagabend Fans mitbringt, ist einfach so, dass da jetzt, und da muss ich jetzt mein selber Herz wieder ein bisschen Tränen verdrücken, das natürlich deutlich attraktiver geworden ist, sowohl durch Selb als auch, und das habe ich auch schon immer mal wieder erwähnt, als auch durch den Aufstieg von Dresden, weil für mich persönlich war Dresden irgendwie nie sowas Spektakuläres. Also ich bin, wie gesagt, seit 90 im Eishockey zu Hause. Und wenn ich jetzt Dresden der DEG gegenüberstelle, dann muss ich nicht weiterreden. Also ich kann mich an diese hellblauen Epson-Trikots der DEG erinnern. Ich habe das erst vor kurzem erzählt. Ja. Der erste Sieg der Freiburger zu Hause gegen die DEG 3-1. Witzigerweise schießt der Andreas Niederberger, der jetzt wieder Geschäftsführer ist, damals das Tor für die DEG. Also das sind alles Dinge, wo ich sage, das wertet die DEL2 auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung der Medien so dermaßen auf, dass man dann wirklich auch glücklich darüber sein kann und dann gelingt Landshut ein Coup mit dem Trainer und so weiter und so fort. Das heißt, man hat in dieser Saison meines Erachtens wirklich die Chance, sich in den Fokus zu rücken, unter anderem dann eben auch mit solchen Formaten wie jetzt bei dir, dass man auch zum Beispiel Adlerfans darauf aufmerksam macht, Mensch, die DEL2, die ist so attraktiv wie nie. Und es gibt mit Bietigheim und Freiburg zwei Teams in der Nähe, wo man mal hinfährt, genauso wie ich halt 2, 3, 5 Mal pro Saison nach Mannheim fahre, um mir die DEL anzuschauen.
Es gibt auch Adlerfans, die nach Bad Nauheim fahren, Jahr für Jahr, treue. Also das ist schon bei manchen auch da, aber ist es nur die Aufstiegsregelung, die das so bewirkt hat? Also dass man sozusagen jetzt ein Ziel hat, dass es Teams gibt, die sagen, hey, wir wollen jetzt hoch, Ravensburg hat für dieses Jahr jetzt auch die Bürgschaft hinterlegt für einen Aufstieg. Das heißt, da ist die Hoffnung fürs DL-Team auch nicht mehr da, von wegen. Das heißt, man hat auch das Gefühl, es wollen mehr Teams jetzt nach oben. Also es nehmen mehr Teams Anlauf zu sagen, wir wollen diesen Schritt jetzt gehen.
Also ich glaube, das eine beeinflusst das andere. Ich habe Teams, die streben nach oben, also diese Aufstiegsregelung, und die kann man dann tatsächlich als ursächlich bezeichnen. Ich habe Teams, die wollen jetzt in die DEL, die verstärken sich entsprechend. Das heißt, die machen ihre eigenen Teams über Trainer, über Spieler, über auch Stadionumbauten, Stadionneubauten interessant. Das erhöht die Attraktivität und das macht es natürlich dann auch spannend an einem Standort wie in Freiburg oder in den Standorten, die jetzt keine Aufstiegsambitionen, zumindest aktuell, haben. Aber wenn dann halt Gegner wie die DEG anrücken, dann kommen da mehr Zuschauer, weil jeder mal, DEG muss man auch mal sehen. Und dann beeinflusst es natürlich auch die Zuschauerzahlen in den Standorten, die jetzt keine Aufstiegsambitionen haben. Da steigen die Zuschauerzahlen, das heißt, die Wahrnehmung dieser kleinen Vereine steigt, die Werbewirksamkeit steigt. Und letzten Endes hat es dann natürlich Einfluss auf alle. Ganz oben drüber sehe ich schon, die Möglichkeit des Aufstiegs macht den Mannschaften die Hoffnung, nach oben zu gehen. Die investieren mehr, die werden automatisch attraktiver. Für die anderen Fans wird es attraktiver und so weiter, so wie ich es gerade dargestellt habe.
Also eine Sogwirkung nach oben, indem die anderen, du musst ja auch mitziehen, wenn du dann im Wettbewerb bleiben willst, sozusagen.
Ja, so also bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber das kann tatsächlich auch so ein bisschen so ein Event-Hopping sein, dass man wirklich als Fan von einem Team wie jetzt Freiburg oder halt andere Teams, die jetzt die Möglichkeit aktuell nicht haben, dass man halt wirklich trotzdem ins Stadion geht als Eishockey-Fan oder dann als Freund von Eishockey-Fans, weil die erzählen, Mensch, jetzt kommt mit Landshut der doppelte Stanley Cup-Sieger Uwe Krupp mit, und dann hat man halt dann die Leute dafür fasziniert. Und ich sehe es jetzt nur, also ich kann wenig über die anderen Standorte sagen, aber ich sehe auch in Freiburg, wo das ja so eine Never-Ending-Story scheinbar ist mit dieser Eishalle, dass die Stadt Freiburg da jetzt doch auch Interesse auf einmal hat, dann doch irgendwo einen Weg zu finden, den Verein zu bedienen, beziehungsweise den Eissport in Südbaden zu bedienen, um letzten Endes, und das kann dann eben auch ein Ziel sein, auch einen alten Standort, Erstligastandort wie Freiburg, gegebenenfalls wieder erstligatauglich zu machen.
Das wäre jetzt auch genau meine Frage, wenn wir jetzt mal nach Freiburg schauen, jetzt mal speziell. Du hast mich da ja rumgeführt in den Playoffs, dann dankenswerterweise mir das mal alles gezeigt. Und mir sind ja die Augen übergelaufen, dass an so einem Standort, ich erzähle es dann gleich, warum mir die Augen übergelaufen sind, Zweitliga-Eishockey möglich ist. Weil es ist ja gefühlt eine Eishalle, ich will jetzt nicht sagen, es Münchner Olympia-Eishalle ist, glaube ich, von Ende der 60er fertig gewesen, hat mir der Günther Klein mal erzählt. Also die Halle in Freiburg ist ja vom Standard her etliche Jahre dahinter oder etliche Jahre früher eher. Also du hast das Gefühl, du kommst in so eine Halle Anfang, Mitte 60er und da ist seitdem nicht mehr viel passiert und da ist ganz viel Ehrenamtlichkeit drumherum und ganz viel Herz von allen. Aber das ist eigentlich keine Halle, wo du glaubst, dass da Zweitliga-Hockey gespielt wird.
Ja, also ich
also weiß bei allem nicht. Respekt und ganz viel Liebe, ne, dafür, das weißt du. Ja.
Aber. Ich weiß nicht, wie es in den 60er war, aber ich mache immer so ein bisschen den Spruch, dass ich eben 90 bei meinen ersten Eishockeyspielen war und dass sich die Halle seitdem eigentlich nicht verändert hat, außer dass Träger eingezogen wurden, dass das Dach nicht einstürzt und halt der eine oder andere Block dann gesichert wurde, um und dadurch dann halt auch die Zuschauerkapazität reduziert werden musste. Ansonsten hat sich da kaum was verändert. Das ist tatsächlich so. Also das ist, da macht man wirklich so einen Schritt in eine Vergangenheit rein. Ich hatte, also als Mannheim damals Meister wurde, war ich relativ viel bei den Adlern, weil ich Freunde hatte, die mich da immer mal wieder eingeladen hin. Die habe ich dann mal mitgenommen, habe ich sie eingeladen nach Freiburg, habe gesagt, kommt nach Freiburg, schaut euch ein Spiel an, bringt aber eine Decke mit und zieht euch warm an. Das war dann halt irgendwann im November, Dezember. Und das hatten sie ein bisschen unterschätzt. Sie sind dann in der Drittelpause ins Auto und haben sich so die Rettungsdecken aus dem Verbandskasten geholt, um sich noch ein bisschen wärmer zu halten. Und die kamen dann aber tatsächlich auch während der Spielzeiten danach mindestens zweimal pro Saison, weil sie gesagt haben, das ist halt so das komplette Kontrastprogramm zur SAP Arena. Das eine ist halt schön, alles modern und auch wirklich toll. Und das andere ist halt heruntergekommen, aber trotzdem halt bodenständig und ehrlich. Und das war immer schön auch zu hören.
Und aber jetzt mal dann die Nachfrage. Was soll ich sagen, mit dieser Halle und den Bedingungen und Freiburg als Wirtschaftsstandort, der ja jetzt auch nicht unbegrenzt Ressourcen hat, weil da nicht so viel drumherum ist. Dann gibt's noch einen Fußballverein, der übrigens gerade parallel Europapokal spielt zu unserer Aufnahme, der so die ganze Aufmerksamkeit eigentlich zieht. Wie schafft man es dann an so einem Standort wie Freiburg, jetzt reden wir doch über Freiburg heute, obwohl ich vorher gesagt hatte, eher so allgemein, Zweitliga-Hockey zu finanzieren und das so aufzubauen und zu halten, weil das ist ja, du hast ja Vollprofitum, die Spieler arbeiten ja nicht sonst, oder? Das geht ja sonst gar nicht und du hast einen Etat von mehreren Millionen Euro.
Also ich glaube, also da bin ich, wie gesagt, auch wieder nicht unbedingt der Experte, aber ich glaube, das ist ganz viel Enthusiasmus bei denen, die eben den Verein lieben und für den Verein da sind, da auch ganz viel Zeit und Energie reinstecken und halt der eine oder andere Liebhaber der dann auch eben entsprechend Sponsor ist. Ich sehe das aber auch, also du hast jetzt gerade den Fußball angesprochen, ich sehe da schon einen Unterschied jetzt zum Beispiel in Freiburg zu Standorten wie Rosenheim, wie Landshut, wo es halt dann keinen größeren Player gibt als den Eishockeyverein. Und da, also ist von außen betrachtet, aber ich erlebe das schon so, dass da halt dann Weiterentwicklung des Vereins auch von Seiten der Stadt oder der dahinterstehenden Verantwortlichen teilweise eben leichter fällt, als wenn man halt eine große Stadt ist, die viele Bereiche bedienen muss. Ich meine, Grimmitschau oder so oder Weißwasser, da gibt's halt dann auch letzten Endes den Eishockey-Standort, der stark ist und der dann auch auf einem vielleicht mittelmäßigen Niveau DEL2, aber halt dann trotzdem der größte Player in der Stadt ist. Bei Dresden sah es schon wieder anders aus, weil Dynamo halt eigentlich eine Liga drunter spielt, aber auf der anderen Seite halt von der Wahrnehmung her größer ist. Aber da war es halt so, dass durch den guten wirtschaftlichen Standort halt auch nicht alles zu Dynamo gezogen ist, vielleicht auch der eine oder andere das nicht unbedingt wollte und deswegen halt die Eislöwen dann auch da auf besseren wirtschaftlichen Füßen stehen. In Freiburg kann ich jetzt nur ganz klar sagen, jeder, der hier in der Region, und ich wohne in der Ortenau und das zieht sich bis in die Ortenau rein, der in der Region sich nicht für Sport interessiert, kann vom Sportclub erzählen, aber sonst von nichts. Und Eishockey ist da so ein Schattendasein, wo ganz viele Leute mit persönlichem Enthusiasmus ganz viel Geld versuchen, das so gut wie möglich am Leben zu halten.
Das ist tatsächlich ein Punkt, wenn man sich mal anschaut, also was du jetzt gesagt hast mit diesem, dass an den anderen Standorten eigentlich kein größerer Verein vor Ort ist. DL ist da ja aus, also DL würde ich ausnehmen, weil da hast du ja überall dann noch Fußballverein oder sonst was dabei. Aber wenn ich mir anschaue, die Vereine in der DL 2, jetzt abgesehen von der DEG, die ja als Absteiger da reingekommen ist, ist da kein Verein oder kein Standort dabei, wo es einen größeren Verein gibt als den Eishockey-Club. Also als den DL2-Club. Da ist Freiburg wirklich die Ausnahme. Ist es dann so, kann das so ein Grund sein, sozusagen, wir können uns vielleicht keinen Fußballverein leisten im Profifußball in den ersten zwei Ligen mit den finanziellen Möglichkeiten, die Wirtschaft uns gibt oder die Tradition uns gibt. Aber dafür schaffen wir das beim Eishockey, wenn ich so durchschaue. Landshut, Rosenheim, das sie genannt, Grimmitschau, Weißwasser, Ravensburg, auch in Bietigheim ist, okay, da ist jetzt Handballer, aber die sind jetzt auch nicht so, Kassel, Hessen-Kassel spielt im Fußball keine Rolle mehr. Du hast da, okay, du hast die MT Melsung mittlerweile, aber das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber insgesamt Regen, ja, du hast überall, Kaufbeuren, du hast überall, ist Eishockey eigentlich die größte Nummer. Die Eisbären Regensburg auch mal ausgenommen, weil die ja auch ein Aufsteiger waren.
Ja, aber das ist das, was ich meine. Und dann überlegt sich halt, also wenn die Randsportart Eishockey beziehungsweise der Verein meiner Stadt aus der Randsportart Eishockey der größte Publikumsmagnet ist, dann überlege ich mir halt, wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen habe, doch, gehe ich jetzt vielleicht, also ich nehme jetzt Kassel, gehe ich in Kassel dann halt zu den Huskies, die ja auch einen hohen Stellenwert in der Stadt an sich haben, oder gehe ich dann halt zum Fußball? Also der Fußball grundsätzlich ist natürlich über allem und schwebt über allem, aber die Städte, außer jetzt Düsseldorf, würde ich so wie du es gesagt hast sagen, das sind die Player Number One in den jeweiligen Städten und deswegen ist da das Sponsoring vielleicht nochmal ein bisschen anders gelagert als jetzt in Freiburg, weil da halt da bin ich dann entweder bei dem Sportverein Nummer 1 präsent oder beim Fußballverein Nummer 1.
Lass uns dann nochmal ein bisschen auf die Spieler gucken. Und so ein bisschen drauf, was sich da getan hat, weil für mich ist auch so eine Frage, ich hatte es ja vorhin von wegen, ich nenne es mal altgediente Stars, die sozusagen ihre Karriere schon hinter sich hatten Und wenn ich jetzt schaue, dann ist da ganz, ganz viel an Spielern, wo ich denke, so holla, die Waldfee, der spielt DL2 und zwar egal in welchem Team. Ich finde überall Spieler, wo ich denke, die müssen eigentlich jetzt nicht DL2 spielen. Also wenn ich drauf schaue, ich nehme jetzt mal irgendein random Team raus und nehme jetzt mal Kaufbeuren. Dann kommt mir da in der Verteidigung Bernhard Ebner entgegen, Nico Appendino. Und dann denke ich so, das sind doch eigentlich keine DL2-Spieler. Und das kann ich durchgehend durch mehr oder minder, also will nicht sagen jetzt jeden Kader, aber fast jeden Kader, wo ich so 2-3 Spieler finde, wo ich denke so, obsa, die hätte ich da jetzt aber nicht gesehen.
Ja, also das hat sich verändert und es ist, das hat sich meines Erachtens deutlich verändert, dass immer wieder auch jüngere oder ja, ich sag jetzt mal so, die Spieler, die vielleicht nimmer als ganz jung gelten, die aber in der DEL dann den Durchbruch so nicht hatten, wie sie sich das vorgestellt haben, dann sagen, okay, das ist keine Schande, einen Schritt in die DEL 2 zu machen, mich da zu etablieren und dann gegebenenfalls nochmal durchzustarten und dann doch irgendwo mich für die DEL zu qualifizieren. Also früher waren es dann halt vielleicht Spieler, die ja, die vielleicht das Niveau der DEL nicht mehr ganz und die Geschwindigkeit nicht mehr ganz mithalten konnten. Jetzt sind es ganz viele Spieler, die über den Weg, also ich nehme jetzt den Nico Appendino, über den Weg DEL2 meines Erachtens den ja, dort wird er die Sicherheit gewinnen wollen, die sie ursprünglich mal hatten. Der hat ja auch schon Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Die Sicherheit wieder zurückzuerlangen, zu zeigen, was er kann und dann einen Neustart anzustreben in der DEL. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch wie Bernhard Ebner oder dann auch Spieler, die immer wieder auch jetzt in die zum Beispiel zu Düsseldorf gewechselt sind, Kevin Maginot oder wen auch immer man da nehmen will. Die es ist kein Rückschritt mehr gefühlt in der DEL2 zu spielen und das macht es natürlich für uns alle dann sehr attraktiv.
Also auch Gogu, also der Kasseler Kader, also der liest sich, also nicht der Kasseler Krefelder, Entschuldigung, der liest sich ja ein bisschen so, wenn du drauf guckst. Ich habe bei uns in der DEL-Saisonvorschau gesagt, das Dresdner DEL-Team wäre vor 5 Jahren eine verdammt gute DEL-Mannschaft gewesen. Und so ähnlich liest sich ja auch der Kader der Krefelder, wo Namen Gogula, Matsumoto, Mala Müller, Adam Pale, Sängerli, der da in Reihe 3 aufgeführt wird. Und dann denkst so, okay. Und dazu noch ein Torhüter, bei dem ich mich immer frage, Felix Bick, ich habe den, glaube ich, noch nie live spielen sehen, aber ich lese über den immer überragende Kritiken und frage mich, will denn kein DEL-Team haben? Ja, also da ist ganz viel Qualität da, wollte ich sagen, aber Felix Bick kannst du auch gerne nochmal was, also das wäre dann sozusagen ein anderer Punkt, da bleiben wir mal, da ist ganz viel Qualität drin erstmal.
Definitiv und ich habe auch den Eindruck, dass es eben nicht mehr darum geht, jetzt irgendwelche Leute einfach zu holen, die mal DEL gespielt haben, jetzt irgendwie sich noch was dazu verdienen wollen auf die alten Tage, sondern ich erlebe immer mehr und das war jetzt auch bei der DEG so, die wird ja von vielen ja doch eher auch kritisch betrachtet. Ich finde, die haben ganz, ganz viel richtig gemacht. Die haben Leute geholt, die in der DEL gespielt haben, die sich dort etabliert haben, die aber die DEL 2 kennen von vor 2-3 Jahren. Ich bin mir sicher, wenn die eine Zeit lang zusammenspielen, dann etablieren die sich und dann werden die eins der Spitzenteams sein. Du hast jetzt Krefeld herausgepickt. Krefeld ist natürlich so ein Paradebeispiel. Da geht es jetzt halt ganz klar halt auch in Richtung Aufstieg, aber auch die Verpflichtung, die jetzt zum Beispiel auch Kassel wieder gemacht hat mit dem Tyler Benson und so. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt auch wieder so ein Anekdötchen, vor vielen, vielen Jahren hat bei den Hamburg Crocodiles, jetzt muss ich gerade überlegen, Phil Burg gespielt, der vorher mit Pittsburgh Stanley Cup gewonnen hat. Ob er einen Stanley Cup gewonnen hat, weiß ich nicht mehr, aber ich meine, er hat auf jeden Fall bei den Pittsburgh Penguins gespielt. Und es war eine Sensation, dass ein ehemaliger NHL-Spieler dann halt damals in der zweiten Liga aufläuft. Und mittlerweile, wenn ich die Spiele vorbereite und die Spieler mir dann auch entsprechend vorbereite, dann ist es halt einfach bei jedem Team so, dass da Spieler drunter sind, die schon wirklich höchstklassig gespielt haben. Aus welchen Gründen auch immer sie dann vielleicht jetzt einen Neustart oder vielleicht dann doch auch bis zu einem gewissen Grad wegen Alter sich noch zwei, drei gute Saisons in der DEL2 gönnen. Aber das ist eine wahnsinnige Qualität und man kann als Fan, und das ist jetzt so ein Aufruf auch an alle Fans, man kann eigentlich egal, wo man hingeht, immer tolles Eishockey sehen und auch vor allem tolle Einzelkönner, die man halt früher in der zweiten Liga nicht gesehen hätte.
Ja, also da ist wirklich so eine Sogwirkung drin. Und das finde ich schon, was für mich auch so ein Grund ist, den ich, nee, ich wollte erstmal bei Felix Big bleiben, bevor ich denn den nächsten Punkt, ich bin schon einen Punkt weitergesprungen im Kopf. Was aber auch auffällig ist, es gibt nicht so diese großen Verpflichtungen im Jahr für Jahr aus der DEL2 in die DEL rein.
Ja, wobei
Ja,
ich,
bitte
Entschuldigung, dass
widersprech
ich
mir gern.
unterbreche.
Nein, du darfst gerne, hallo.
Letztes Jahr war es ja so, dass ganz viele Spieler aus der DEL2 dann in die DEL gewechselt sind. Also mir fehlen jetzt zwar zwei, drei Namen, aber also ich weiß, dass Ingolstadt einen Verteidiger geholt hat. Also es sind auch von den Regensburgern sind einige in die DEL gewechselt. Wenn ich jetzt DEL schaue, dann freue ich mich nämlich immer wie ein Kind, wenn ich dann sehe, wer da alles spielt. Und dann denke ich mir immer, oh, den hast schon kommentiert und jenen hast schon kommentiert und was weiß ich. Also das ist für mich immer sowas, was Besonderes. Jetzt diese Saison war es eher für mich wieder zu beobachten, dass es eher wieder in die andere Richtung ging, dass mehr Spieler, die DEL gespielt haben, dann in die DEL2 gerückt sind. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Vor allem natürlich, wenn jetzt Teams aus der DEL2 Spieler verpflichten. Mein Andrew Jogen ist jetzt mit Dresden aufgestiegen. Aber wenn jetzt die DEL2-Teams halt Spieler verpflichten, wo man nicht so richtig weiß, was kommt da raus und die performen dann halt granatenmäßig, dann ist es schon so, dass da die Teams dann aufmerksam werden und dann halt entsprechend der Wechsel in die DEL ansteht. Also das sind so Dinge, wo ich dann halt schon auch immer wieder beobachte und was ich auch interessant finde. Also der Abbott Diadakis zum Beispiel ist einer von den Spielern.
Ja, wie gesagt, mir ist es halt, es gibt halt Sportarten, wo so eine Entwicklung von Spielern normal ist. Im deutschen Eishockey hast du eher das Gefühl, durch die U23-Regel gehen die guten Jungen erstmal in die DEL. Und wenn sie es dann nicht ganz packen, landen dann viele davon nach dem Ende dieser U23-Regel in der DEL2.
Genau. Also das erlebe ich auch so.
Das ist ja aber, wie soll ich sagen, die. Für mich stellt es immer so ein bisschen die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Regel, ob die so wirklich so gut ist und den Spielern so hilft.
Ja, also man ermöglicht es ihnen, aber ich sehe es auch manchmal einfach anders. Ich sehe, die sind eigentlich zum Teil ja noch gar nicht so weit, dass sie in der DEL Fuß fassen könnten. Das heißt, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber die vergeuden dann das Alter 19 bis 22, 23 in der DEL, irgendwie in der vierten Reihe oder auf der Bank. Und wenn sie dann eigentlich, und wenn sie die 4 Jahre in der DEL2 Leistungsträger geworden wären, würden sie sich eventuell sogar besser in der DEL etablieren können. Wenn sie dann mit 24 dann vielleicht doch den Sprung schaffen in die DEL, um dann als gestandene Spieler dort anzukommen. Ich wünsche jedem jungen Spieler, der mit 19, 20, also wir haben jetzt auch von Freiburg ist ja jetzt der Leo Hafenrichter, super netter Kerl, durfte ich dann auch mal interviewen, wir sind immer mal wieder im Kontakt, nach Wolfsburg gewechselt. Ich wünsche ihm das von Herzen, dass er sich da etablieren kann und dass er da wirklich auf Fuß fasst und dann in der DEL spielen kann. Aber ich habe natürlich auch Beispiele, wie jetzt der Peter Spornberger, der jetzt zwar wieder zurück ist bei Ingolstadt. Ich habe aber halt auch Beispiele, wo die dann in die DEL gewechselt sind und dann dort ja nie so richtig Fuß fassen konnten. Peter Spornberger hat es jetzt gut gemacht. Der ist einfach mal ein Jahr zurückgegangen in seine Heimat, in Südtirol gespielt. Jetzt nimmt er nochmal einen Anlauf in der DEL. Aber das, ja, man verschenkt da so ein bisschen Weiterentwicklung, wenn man dann so früh geht. Und das hat sicher mit dieser Regelung zu tun, weil da werden die Spieler natürlich in die DEL gezogen von den Teams, weil sie halt U23-Spieler brauchen und mehr oder weniger damit auffüllen, ne?
Ja, und auch besser bezahlen können. Ich frage, aber jetzt kommen wir in so eine Diskussion, ich halte diese Regelung, wie sie momentan gelebt wird, mit diesen drei Spielern für nicht zielführend, ehrlicherweise, weil ich glaube, das ist jetzt, wie gesagt, ein anderes Thema, aber ich glaube, du nimmst diesen Spielern in der Zeit, wo nichts wichtiger ist für sie als Spielzeit, lernen, nimmst du es ihnen, weil die spielen dann halt ihre 6-7 Minuten. An Eiszeit, die sie bekommen, wenn sich niemand verletzt oder so. Und dann noch ein bisschen Garbage Time hinten raus und mal ein offensives Bully und Scheibe tief und dann wieder raus auf die Bank. Und ich glaube, du tust den Spielern damit keinen Gefallen. Ist meine Überzeugung einfach aufgrund dessen. Wenn ich mir dann so diese Kaderlisten der DL2 durchschaue und schaue, wer da so alles draufsteht da sind ja auch einige dabei, die mir in Mannheim begegnet sind über die Jahre, mit einem Simon T, mit einem Luis Brune, um mal zwei zu nennen. Da ist ja, glaube ich, einfach, dass das für die Entwicklung der Spieler nicht gut ist, weil du dann sozusagen den Weg wieder zurückgehst, um dann nochmal Anlauf zu nehmen.
Ja, also, aber ist die aktuelle Art und Weise, wie es läuft. Also auch wenn ich jetzt einen Spieler einfach mal rauspick, Cedric Schiemens, der jetzt in die DL2 gewechselt ist, der einfach auch dann 2-3 Stationen hatte in der DL, nirgends so richtig Fuß gefasst hat, jetzt geht er in die DL2 zurück. Ich habe den auch in Freiburg ein paar Spiele gesehen, deswegen ist er mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Der hat wirklich viel Potenzial und ich wünsche ihm da auch, dass er eine große Rolle spielt und gegebenenfalls dann den Schritt zurück schafft. Aber ich sehe natürlich auch, wenn wir jetzt bei Simon Thiel zum Beispiel sind, der ist jetzt halt, jetzt war er in Mannheim, jetzt ist er, zuerst war er in Mannheim, dann war er jetzt in Kassel. Dann ist er jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zur DEG gewechselt. Das heißt, so diese Rolle, wo man dann erwarten kann, dass dann der große Sprung folgt, das ist halt bislang noch nicht gelungen. Und ich drücke den wirklich, ich mag das, ich liebe die jungen Jungs. Also ich bin ja mittlerweile auch in einem Alter, das könnten ja meine Söhne sein. Und ich finde es immer super nett, wie die teilweise auch wirklich so super sympathisch sind und drückt denen dann auch die Daumen, dass sie den Sprung wieder schaffen. Aber ich beobachte dann halt, dass sie dann halt bis zu einem gewissen Grad auf einem hohen Leistungsniveau in der DEL2 stagnieren, sage ich mal.
Aber es ist schon so, mit DL2-Hockey kann man auch gut leben. Also kann man gut leben zumindest. Das wäre dann sozusagen die nächste Frage. Also ist dann, du ausgesorgt wirst du nicht, ausgesorgt hast natürlich nicht, aber es ist schon, wie soll ich sagen, ein Standard, mit dem man leben kann.
Also ich gehe mal davon aus, dass man da ordentlich davon leben kann. Das sind Dinge, die entziehen sich seit schon immer meiner Kenntnis. Also ich habe keine Ahnung, was ein Spieler verdient. Ich habe keine Ahnung, welche besonderen Rahmenbedingungen da herrschen. Ich weiß natürlich schon auch, dass die zum Beispiel ein Auto haben vom Verein, das sie dann zur Verfügung gestellt kriegen oder auch eine Wohnung oder sowas. Aber ich erlebe natürlich auch, und das finde ich dann auch wieder ganz charmant, dass viele junge Spieler sich dann einfach halt auch sagen, okay, das wird nicht so sein, dass ich danach von meinem Ersparten leben kann. Ich mache nebenher ein Studium, ich kümmere mich nebenher um irgendeine zweite Geschichte, ich mache einen Beruf, also wir haben auch in Freiburg Spieler, die trotz DEL2 nebenher einen Beruf abgeschlossen haben, eine Ausbildung abgeschlossen haben. Natürlich müssen da die Arbeitgeber und auch die Berufsschulen bis zu einem gewissen Grad mitspielen. Aber eins kann man dann halt sicher sagen, der ist, wenn er die Karriere beenden muss, hat der einen Job, auf den er sich dann, den man dann nachgehen kann. Und das finde ich dann auch manchmal echt auch eine schöne Sache, dass es das gibt. Und also mir fällt jetzt da zum Beispiel der Marvin Näher ein, der jahrelang jetzt in Freiburg wirklich auch ein etablierter DEL2-Verteidiger war, der jetzt in die Oberliga gewechselt ist, der nebenher eben eine Schreinerausbildung gemacht hat und glaube ich auch wirklich stolz drauf war, dass er das nebenher geschafft hat.
Aber jetzt dann lass uns nochmal auf Auf- und Abstieg schauen ein Stück weit, also vor allem, also Auf- und Abstieg Richtung, also Abstieg aus der DEL und Aufstieg in die DEL, Abstieg in die Oberliga wäre, glaube ich, nochmal könnte man nochmal ein Thema für sich draus machen. Was auffällig ist, ist, seitdem es die Aufstiegsregelung gibt, hat sich eigentlich nur ein Team etabliert, kann man sagen. Und das ist schon was. Es gab ja dann die Frage, wird überhaupt verlängert? Also wird diese Vereinbarung verlängert? Ich war immer ein großer Fan davon, habe immer gesagt, du brauchst das, weil du sportlich überhaupt nicht vermitteln kannst nach außen eine Ernsthaftigkeit von der Liga, wenn da kein Wettbewerb da ist. Und andererseits ist auch für die DL2 und das, was wir jetzt so beredet haben, bestätigt mich so komplett darin, es ein wichtiges Signal ist und du das brauchst, damit diese Liga wachsen kann, weil die Teams ein Ziel brauchen nach oben. Also wie soll ich sagen, für Kassel oder auch für Frankfurt, als sie noch in der DL2 waren, war jetzt Klassenerhalt ja nicht das Ziel, was man hatte, sondern du wurdest dann halt DL2-Meister und konntest damit wenig anfangen, außer dass du halt DL2-Meister warst, weil es ging nicht weiter. Frage 1, siehst du das auch so, dass sozusagen diese Aufstiegsregelung unglaublich wichtig ist? Und Frage 2 ist für mich, ist der Sprung dann trotz aller Entwicklung immer noch so, so groß für die Teams, dass es bisher einfach außer Frankfurt niemand geschafft hat, sich da sozusagen zu etablieren und Frankfurt sich ja auch schwer tut, wie wir aktuell sehen?
Ja, also zu Frage 1, ich finde es unglaublich wichtig, auch das, was ich vorhin schon beschrieben habe, eben, dass es nicht nur die Teams betrifft, die den Aufstieg dann anvisieren, sondern dass halt mit diesen Teams, die den Aufstieg anvisieren, dann auch ganz attraktive Gegner zu den anderen Teams kommen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Star Bulls aus Rosenheim anschaue, die wirklich eine super Mannschaft haben, jeder Eishockey-Fan oder auch Nicht-Eishockey-Fan muss doch da voller Freude ins Eisstadion gehen, auch wenn die nach Bad Nauheim kommen oder nach Grimmitschau. Auch, also wenn er jetzt nicht nur seinen eigenen Verein im Blick hat, auch um den Gegner zu sehen. Und da fruchtet man sich sozusagen gegenseitig. Woran das lag, dass sich jetzt, dass sich bislang nur die Löwen und in dieser Saison ja auch schwierig etablieren konnten, würde ich jetzt sagen, dass das einfach von den Kapazitäten oder von den Möglichkeiten her nicht die Teams waren, die, also mein Bietigheim hat zwar den Aufstieg geschafft, hat sich dann eine Saison sehr euphorisch gezeigt und da auch in Bezug auf die Ausländer natürlich den einen oder anderen Glücksgriff gehabt. Aber
der wäre alles aber niedergeschossen, die zwei.
Genau, aber für mich sind die Steelers einfach halt auch ein Standort, die habe ich kennengelernt als Regionalligist und damals hat Freiburg mehr oder weniger geschmunzelt über Bietigheim. Also das ist für mich jetzt kein Eishockey-Standort und das werden mir alle Bietigheim-Fans verzeihen. Ich kenne da auch ganz viele Leute und ich mag die alle. Der jetzt ja auch das Standing hat, DEL lange Zeit zu spielen. Frankfurt hat das, weil halt auch eine Big City hinten dran ist und genug Geld da ist für einen Erstliga-Fußball und einen Erstliga-Eishockey-Verein. In Kassel könnte ich es mir vorstellen, Krefeld und Düsseldorf haben lange genug in der DEL gespielt, dass sie sich dann auch wieder etablieren könnten. Aber ich finde halt auch, und das ist wieder, was die DEL 2 anbelangt, ich finde es halt einfach auch interessant, immer mal wieder andere Teams zu sehen. Also ich habe die ganzen DEL-Clubs, die ich jetzt so sehe, Ingolstadt, Iserlohn, Straubing, das waren alles Konkurrenten von Freiburg in der Vergangenheit, als die DEL eingeführt war wo es dann irgendwann darum ging, überhaupt in die DEL zu kommen. Das heißt, die kommen ja alle, das sind ja jetzt nicht zwingend die Traditionsvereine, die schon seit 50 Jahren irgendwie erste Liga spielen, sondern das sind alles Teams, die sich über die zweite Liga in die erste Liga gearbeitet haben und dort jetzt einfach etabliert sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch andere Teams schaffen können. Ganz vorne jetzt natürlich in dieser Saison Krefeld, Dresden und dann die zwei Traditions Krefeld, Düsseldorf, Kassel und dann die Traditionsclubs wie Landshut oder Rosenheim, was natürlich auch so von der Nostalgie her mal wieder ganz nett wäre, wenn jetzt Landshut oder Rosenheim, also einfach nur der Name wieder in der DEL wäre.
Aber hallo, zumal Rosenheim dieses Eisstadion mit seinen steilen Tribünen, das ist schon immer noch eine Wucht. Also das ist einfach ein Ereignis, da drin zu stehen und reinzuschauen. Das ist schon sehr, sehr besonders immer noch. Wärst du dann auch dafür, wenn wir so über Auf- und Abstieg reden, ist für mich ja immer das Verwunderliche, dass beide Ligen immer noch unterschiedliche Regelungen haben, was Nachwuchs angeht, was Lizenzen angeht, wo ich dann denke, das kann doch eigentlich nicht sein, wenn du eine Verzahnung hast zwischen den Ligen, dass es unterschiedliche Bestimmungen gibt, wie du deinen Kader zu bauen hast, vor allem wenn deine Planbarkeit zu spät erst kommt.
Also ich finde es dann problematisch, also ich persönlich finde es dann problematisch, wenn es dann in Bezug auf Auf- und Abstieg dann ins direkte Duell geht. Also wenn es jetzt zum Beispiel ist wie in der Schweiz, wo dann ja, in Anführungsstrichen der Absteiger der National League gegen den Gewinner der Swiss League antritt, da ist halt dann ein Ungleichgewicht, das eigentlich nicht kompensierbar ist. Also da gefühlt kann man sich das auch sparen, wenn dann halt, wenn jetzt den DEL-Club, der 11 Ausländerlizenzen, glaube ich, haben darf, gegen einen DEL-2-Club antritt, der mit maximal 4 spielen darf, ja. Dann ist das ja, dann kann man sich das auch sparen. Aber ich meine, es hat ja jedes Team dann die Möglichkeit, wenn der Aufstieg da ist, also man hat ja keinen direkten, also man muss sich ja nicht gegen einen größeren Verein durchkämpfen, sondern man hat es in der eigenen Liga in der Hand. Und dann ist es natürlich am Verein selbst, sich drum zu kümmern, dass man die neuen Voraussetzungen bestmöglich erfüllt. Und das ist jetzt zum Beispiel wieder was ich sage, hat die DEG sehr, sehr gut gemacht. Die haben die haben sehr gute Ausländer verpflichtet, aber eben auch auf dem deutschen Sektor, der halt während der DEL-Saison nicht unbedingt diesen Anspruch hatte. Da haben sie sehr gute Arbeit geleistet und haben jetzt wirklich viele gute deutsche Spieler in den Kader geholt, um dann eben konkurrenzfähig zu sein in der DEL-2. Also ich finde nicht zwingend, dass das dass da eine Einheitlichkeit sein muss, wenn da nicht die direkten Spiele gegeneinander sind.
Ich stelle die Frage auch deshalb, weil auffällig ist auch, dass bisher kein Absteiger wieder zurückkam. Und das spricht natürlich zum einen für die Dichte in der DL2, also in der Spitze, dass du kannst jedes Jahr, kannst du sagen, Meister wird XXX außer Kassel, also jetzt mal überzogen, sorry Flo, aber es ist noch kein Absteiger zurückgekommen und das find ich schon irgendwie auch bemerkenswert daran, wenn man sich das anschaut.
Ja, definitiv, aber auf der anderen Seite ist dann doch auch wieder immer wieder ein Zeichen für die Ausgeglichenheit der Liga und wer mich gehört hat in dem einen oder anderen Podcast vor der Saison, der hat gehört, dass ich in dieser Saison schwer davon ausgehe, dass die Schere auseinanderklafft und dass die großen Teams stark punkten werden und die kleinen Teams Schwierigkeiten haben werden. Und der erste Spieltag schlägt Krimitsch auch, die von allen ganz unten rein getippt werden, die Krefeld-Pinguine. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht die Regel werden, aber das ist auch das, was ich eigentlich geliebt habe in den letzten beiden oder letzten drei Spielzeiten, dass man halt wirklich auch zum Beispiel, auch da muss mir jetzt der Flo verzeihen, dass Kassel halt dann am dritten Spieltag zu Hause gegen Freiburg verliert und ich dann halt eine Woche lang irgendwelche WhatsApps schreiben kann und mich amüsieren kann, dass das kleine Freiburg Kassel schlägt oder jetzt eben Krimitschau oder dann auch, ja, also Weiden schafft in die Verlängerung in Ravensburg. Also das ist ja schon auch immer so das Salz in der Suppe, dass der David dann doch mal eine Chance hat, den Goliath zu schlagen. Und das war früher schon schön und ich finde es auch immer noch schön. Und ich hoffe, dass es nicht so kommt, wie ich es gedacht habe, mit dem Auseinanderklaffen von den guten und den oder von den großen und von den kleinen Vereinen. Aber ob es so sein wird, weiß man nicht.
Von den guten und den bösen.
Genau.
Du kommst hier nicht raus, ohne drei Fragen noch zu beantworten, die ich dir gerne noch stellen würde. Frage 1 ist, hast du einen Aufstiegsfavoriten dieses Jahr?
Also ich habe schon den Aufstiegsfavoriten Kassel. Die haben in diesem Jahr wirklich zum ersten Mal meiner Meinung nach den Vorteil, dass sie nicht als der absolute Top-Favorit gelten, weil jeder, mit dem man sich unterhält, der ein bisschen auf die DEL2 schaut, sagt, ja, also Krefeld wird in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Und vielleicht ist genau das, was Kassel braucht. Aber natürlich ist unbestritten, dass Krefeld auch eine Mannschaft hat, die konkurrenzfähig ist. Wer mich als Überraschungsteam eventuell noch mir da noch in Sinn kommt, ist dieses Jahr eben Landshut mit dem neuen Trainer Uwe Krupp, die einfach auch schon seit Jahren meistens eine tolle Hauptrunde spielen und dann irgendwie in den Playoffs an Ravensburg scheitern oder so. Da habe ich auch die Idee, dass das dieses Jahr weit gehen kann.
Frage 2, wenn wir jetzt in 5 Jahren sprechen, was wir hoffentlich tun werden, glaubst du, dass die Entwicklung der letzten Jahre, diese Fahrt, die die DEL2 aufgenommen hat, ich krieg auch die Pressemitteilungen von der Liga, Zuschauerrekord am ersten Wochenende, die Hallen sind voll, die Zuschauer strömen hin, dass die so weitergeht, oder denkst du, da ist irgendwann einfach eine Decke erreicht dessen, was möglich ist? Weil gefühlt ist es momentan wirklich ein großes, großes Wachstum. Wir haben jetzt lange drüber gesprochen, was diese Liga für eine Entwicklung genommen hat die letzte Zeit.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob diese Sprünge in der Form beibehalten werden können. Ich gehe dann auch mal davon aus, dass wir da Teams, die relativ viele Zuschauer mitbringen, dann halt eben auch mal in die DEL wieder verloren gehen und dann vielleicht auch ein Team runterkommt, das eben nicht so viele Zuschauer mit sich bringt. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Standorte, die aktuell eher so den Schnitt nach unten ziehen, dass die sich weiterentwickeln werden. Das heißt, dass eine gewisse Stabilität auch reinkommt, dass eben nicht ein Zuschauerschnitt dadurch entsteht, dass in Düsseldorf, was weiß ich, 8.000 bis 10.000 Zuschauer pro Spiel sind, in Ravensburg oder in Freiburg dann aber halt nur 2.000 und dann sind es halt irgendwie in der Mitte dann doch 6.000, wenn man die zwei Mannschaften nimmt, sondern dass wirklich auch kleinere Standorte, ich denke, Bad Nauheim wird irgendwann mal einen Neubau oder einen Umbau des Stadions anstehen, in Freiburg sowieso, auch Krimitschau und so weiter, also auch die Standorte, die jetzt halt in traditionellen Hallen spielen, ich möchte es jetzt nicht alte Hallen nennen, ja, aber in traditionellen Hallen spielen, dann sich weiterentwickeln werden auf einem, ja, niedrigeren Niveau, aber das dann letzten Endes auch dafür sorgt, dass eine Stabilität, was die Zuschauerzahlen anbelangt, reinkommt. Dieser Boom, kann ich mir nicht vorstellen, dass der in der Form jedes Jahr aufs Neue nochmal getoppt werden kann.
Und die letzte Frage, und da darfst du dann gern nochmal Werbung machen, tatsächlich auch, Entwicklung TV-Übertragung, da hat sich ja auch einiges getan. Ich muss nicht mehr die Spiele einzeln buchen. Ich kann jetzt, das Abo ist ziemlich teuer, muss man sagen, aber ich kann jetzt ein Abo abschließen, wo ich monatlich, ich glaube, 34,90 zahle und alle Spiele der Liga sehen kann bei Sport Europe TV. Stimmt das? Korrigier mich. Und in den Übertragungen tut sich auch was. Also auch da geht's weiter. Auch das, was sozusagen dem Zuschauer transportiert wird, der es zu Hause schaut, hat sich viel getan. Ich weiß nicht, ich hab mal bei Spray TV damals Spiel 7 Kassel Bietigheim geguckt und fand es ehrlicherweise nicht so begeisternd, was mir da geboten wurde. Und da hat sich auch sehr, sehr viel getan.
Ja, also grundsätzlich muss man zum Preis, und das erzähle ich wirklich jedem, einfach hintendran nochmal erklären, das ist nicht wie jetzt zum Beispiel bei Magenta, dass da halt ein großer Player ist, der dann, was weiß ich, ein Abo, also dann habe ich halt Magenta Sport und dann pumpen die halt in jeden Verein so und so viel Geld rein, sondern dass der hohe Preis sich dadurch ergibt, dass man letzten Endes, ich nenne es immer so ein bisschen, ein digitales Ticket kauft. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen, oder mir ist vielleicht auch an dem Tag zu kalt, in Freiburg ins Stadion zu sitzen. Ich kaufe mir ein digitales Ticket, ich schaue mir das Spiel zu Hause an und zahle deswegen halt dann 8,90 für das Spiel, weil halt mein Verein, den ich da sehen möchte, so und so viel Geld davon bekommt. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel während der Corona-Saison die Übertragungen den Vereinen teilweise mehr Geld eingespielt haben, als der Hauptsponsor zum Beispiel bezahlt hat. Und das ist einfach zum Preis zu wissen, dass das halt eine andere Systematik ist. Mhm. Was die Übertragungen anbelangt, ist so, dass da wirklich alle Standorte einen hohen Anspruch an sich selbst haben, aber man ganz klar sehen muss, das sind alles Leute wie ich, die einen normalen Beruf nachgehen, die dann abends sich hinsetzen und die Spiele vorbereiten. Wir haben bei uns in Freiburg mit der Julia und mit dem Kevin zwei Leute in der Regie, die verbringen den ganzen Sommer im Eisstadion, die verbringen jeden zweiten Tag im Eisstadion, machen das auch eben ehrenamtlich. Und das darf man nicht vergessen. Trotzdem ist für uns, und da nehme ich jetzt zum Beispiel mich auch und meinen Kollegen, den Alex, auch den Nils, der jetzt noch bei uns dazugekommen ist, so, dass wir immer den Anspruch haben, Dinge zu verändern oder zu verbessern. Wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Saison am Standort Freiburg eingeführt, dass vor den Spielen Trainerinterviews aufgezeichnet werden. Die werden dann in der Anmoderation eingespielt. Wir wollen wieder on-ice Interviews mit den Spielern führen. Wir haben einen Experten, also wir haben jetzt drei Experten, alles drei ehemalige Spieler. Der Simon Danner, der ja bekannt ist aus der DEL, sein Bruder David, der auch DEL gespielt hat, und der Tobi Kunz, der eine Freiburger Eishockey-Legende ist. Das sind unsere Experten, und dann wird zum Beispiel in den Drittelpausen, also die suchen dann immer zwei, drei Szenen raus, und in den Drittelpausen wird dann durch den Experten eine Drittelpausenanalyse durchgeführt mit Tablet und Einzeichnen, wie der Spielzug war und so weiter. Also wir versuchen da, und da versucht die Liga und wir eben jetzt auch jeder für sich, uns da immer weiterzuentwickeln und den Zuschauern auch immer mehr professionelle Übertragung bieten zu können.
Super, also kann nur sagen, schaut rein. Jetzt wäre noch meine Frage, hast du noch ein Thema, was du von dir noch ansprechen willst? Weil was habe ich was nicht gefragt, wo du gedacht hast, sollte ich fragen? Sollten wir drüber reden?
Nee, also was ich einfach ganz klar auch sehe, ist, es lohnt sich für einen DEL-Fan, also ein Eishockey-Fan ist ein Eishockey-Fan, und ich kenne überall in der Welt Eishockey-Fans, und es lohnt sich einfach der Blick von der DEL in die DEL2. Schaut euch das an, bucht mal ein Spiel, fahrt mal irgendwo hin, schaut euch ein Spiel live vor Ort an. Es wird was ganz anderes sein, als wenn in der SAP Arena die Eisbären auftreten, aber es hat auch sehr, sehr viel Charme und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und genauso wie ich dann eben nach Mannheim fahre, um DEL Eishockey zu sehen und im T-Shirt in der SAP Arena zu sitzen, macht's auch irgendwie Laune, nach Freiburg zu fahren und bei -3 Grad im dicken Parker auf einem Plastikschalensitz zu sitzen. Also ich glaube, es ist einfach so, ich sitze oft am Freitag zum Beispiel zu Hause und schaue mir die DEL-Konferenz an, weil ich das einfach cool finde, habe nebenher den Ticker laufen Und ich glaube, jede Liga, und dann nehme ich jetzt die Oberliga auch noch mit rein und die ganzen kleineren Ligen, hat es verdient, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie kriegt. Und ich muss da jetzt wieder meine Mama, die kennen auch mittlerweile viele, weil ich immer von ihr erzähle, mal noch erwähnen. Es gibt ein schönes Bild, das sie mal gemacht hat. Da hatte sie die DEL-Konferenz auf dem Fernseher laufen. Vorne dran stand das Laptop und auf dem Laptop hatte sie das Spray-TV-Spiel damals noch der DEL2 von Freiburg laufen. Und dann hat sie halt insgesamt die komplette DEL verfolgt und nebenher noch die DEL2. Es war alles das wert, was es ist, nämlich jedes Spiel ist wert, dass man sich's anschaut.
Jetzt raus für uns Eishockey, der alte Satz gilt. Olli, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Etwas über eine Stunde werden wir wiederholen, drohe ich schon mal an. Was gibt's zu sagen, außer vielen Dank. Geht's raus, schaut ins Eishockey, liebe Frankfurterinnen, liebe Frankfurter, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, weil ihr gedacht habt, es kommt noch was über euch wegen Sonntag. Das war unsere Service-Sendung DL2, bereitet euch drauf vor für nächstes Jahr. Olli, vielen Dank. Ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM. Bis dann, tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.